Deutschlandfunk, Andruck.
In den USA stehen im November Kongresswahlen an. Bei diesen Zwischenwahlen muss oft die Partei Verluste einstecken, die den Präsidenten stellt. Und Präsident Biden steckt in einem Umfragetief. Die Demokraten könnten also ihre knappe Mehrheit im Kongress verlieren. Die Republikaner wiederum treiben die Radikalisierung ihrer Partei voran und versuchen, weitere Wählergruppen anzusprechen, mit Hilfe zahlreicher Frauen. Das Phänomen des konservativen Feminismus ist auf dem Vormarsch, eine gut organisierte Bewegung, die sich Religion, Familie und Freiheit auf die Fahnen schreibt und nicht selten Ex-Präsident Trump unterstützt, für Waffenbesitz und gegen Abtreibung ist. Wie all das zusammenpasst und welche Bedeutung der konservative Feminismus in den USA hat, darüber haben die beiden Korrespondentinnen Annette Meiritz vom Handelsblatt und Juliane Schäuble vom Berliner Tagesspiegel ein Buch geschrieben. Titel: Ganzen Rosé. Konservative Frauen erobern die USA. Ich konnte vor der Sendung mit Annette Meiritz sprechen. Frau Meiritz, Sie und Ihre Co-Autorin haben eine sehr dichte Darstellung der konservativen Frauenbewegung vorgelegt. Sie beschreiben, was diesen Frauen wichtig ist, was sie eint und wie gut sie organisiert sind. Vielleicht können Sie das für die Hörer mal kurz zusammenfassen. Wofür stehen diese Frauen? Welchen Background haben die? Und wie organisieren die sich? Also einmal im Laienbereich und andererseits in der Politik.
Ja, sehr gerne natürlich. Also die konservativen Frauen in den USA, die sind mehrheitlich weiß, muss man sagen, oftmals privilegiert. Aber wir räumen in unserem Buch auch so ein wenig auf mit dem Klischee, dass Diversität nur im linken Lager existiert. Also wir haben mit Afroamerikanerinnen, mit Asian Americans, weiblichen gesprochen, mit Latinas, die eben sagen, wir lassen uns nicht vom linken Lager vereinnahmen, wir sind ganz klar konservativ. Und das Zweite ist, das haben Sie schon angesprochen, diese extrem gute Organisation, die stehen sowas von geschlossen und selbstbewusst da. Und der dritte, sehr interessante Aspekt, wie ich finde, dass alle diese Frauen, mit denen wir gesprochen haben, selbst Macht übernehmen wollen. Also das sind eben keine Frauen wie vor 10, 20, 30 Jahren, die sozusagen die Macht für ihren Mann oder einen anderen männlichen Politiker ebnen wollen, sondern die wollen selbst an vorderste Front. Und das ist eigentlich der Kern unseres Buches, dass wir sagen, dieses Klischee, konservativ Heimchen am Herd, wir sind im Hintergrund und halten den Rücken frei, das stimmt so eigentlich nicht mehr.
Dieser erste Punkt, den Sie auch genannt haben, da war ich beim Lesen ein bisschen unschlüssig, inwieweit das zutrifft, dass eben der linke Feminismus nicht alle Frauen vertritt, beziehungsweise auch Frauen vereinnahmt. Kann man das so nachvollziehen, wenn man im Land lebt, oder wie nehmen Sie das wahr?
Ja, da muss ich ein bisschen zeitlich zurückgehen. Wir können uns sicherlich alle erinnern an die Women's Marches, die nach der Inauguration von Präsident Trump stattfanden im ganzen Land. Und damals fragten sowohl meine Co-Autorin Juliane Schäuble als auch ich uns, okay, das sind die Women's Marches, die Frauenmärsche, aber was ist eigentlich mit den Frauen, die da nicht hingehen? Und warum sind die zu Hause? Und warum finden die das nicht toll, was da passiert? Und diese Frage entspann sich immer weiter. Also natürlich sind sie zahlenmäßig in der Minderheit. Also Frauen wählen mehrheitlich demokratisch, ne? Wählen nicht republikanisch. Frauen sind die Demokratinnen, die im Kongress sitzen, sind mehrheitlich, wie gesagt, auf der Demokratenseite. Mhm. Aber was interessant ist, ist, dass sich eine ganz, ganz hartnäckige, konservative, weibliche Strömung hält, die auch nicht weggeht. Man würde ja denken, dass die zahlenmäßig noch kleiner wird, aber die bleiben und werden immer lauter, weil sie einfach rebellieren gegen verschiedene Dinge im Land. Also es geht nicht unbedingt nur um die Zahl, sondern auch, oder die Prozentzahl, sondern auch um die Sichtbarkeit und wie laut sie sind und wie aggressiv und radikal.
Sie stellen ja einige prominente konservative Politikerinnen vor im Buch. Etwa die Parteichefin Ronald McDaniel, Nikki Haley, also die ehemalige UN-Botschafterin, oder Kristi Noem, die Gouverneurin von South Dakota. Und alle stehen als Frauen und als Politikerinnen, die weiter erfolgreich sein wollen, ja immer vor der Frage, wie sie es mit Trump halten. Und wenn man ihr Buch liest, scheinen die meisten Frauen in dieser Riege ihn zu unterstützen. Ist es einfach opportun, weil er immer noch so mächtig ist in der Partei, oder wie ist das zu erklären?
Absolut. Diesen Opportunismus, den sieht man auch ganz klar selbst an einer Frau wie Liz Cheney, die eigentlich mal nicht unbedingt ein Fan, aber eine Unterstützerin war, die gesagt hat, während seiner Präsidentschaft, er hat die Welt sicherer gemacht mit hohen Militärausgaben, und die jetzt ja seine größte Widersacherin ist innerhalb der Republikanischen Partei. Also es gibt das, und es gibt Frauen, die früher mit ihm nichts anfangen konnten und die jetzt ihn bis aufs Blut, muss man so sagen, unterstützen, die Ultra-Trump sind, weil er eben noch immer der populärste Politiker bei den Republikanern ist, weil er der größte Spendensammler ist, weil er in diversen ganz wichtigen Schlüsselrennen, jetzt auch bei den Midterms, die Rennen finanziert, radikale Kandidaten finanziert und jeder will ein Stück vom Kuchen abhaben und deswegen traut sich eigentlich niemand von ihm abzurücken und das ist bei den weiblichen Politikerinnen auch so.
Ja, Liz Cheney wurde ja auch gerade abgestraft bei den Vorwahlen in Wyoming, nämlich die Trump-Kandidatin ist durchgekommen. Das heißt, dieses Zitat aus ihrem Buch »Moderat sein« gilt als Makel gerade für Frauen. Das klingt jetzt nicht unbedingt danach, wonach es aussah nach der letzten Präsidentschaftswahl, Spaltung überwinden nach der Trump-Ära.
Ja, die Republikaner, wenn man jetzt inzwischen zu Veranstaltungen geht, ich mache das jetzt ja seit einigen Jahren, diese Radikalisierung, von der man immer liest, die riecht und spürt man bei jeder Veranstaltung und hört man in jedem Satz der Republikaner. Also um Einigung geht es der Partei schon lange nicht mehr. Und es gibt noch einige moderate Stimmen, wie zum Beispiel Liz Cheney, die man früher nie moderat genannt hätte, die jetzt aber im Vergleich zu anderen moderat ist. Die versuchen eben diesen traditionellen konservativen Kern der Partei noch hochzuhalten, ja.
Eines ist ja immer recht widersprüchlich an diesen Frauenfiguren, zum Beispiel Amy Coney Barrett, nämlich einmal, dass sie sehr konservative Ansichten haben, aber ihre Positionen, also ihre Karrieren ja dann doch einer Entwicklung, einer Emanzipation verdanken, die vorangetrieben wurde vom linken Feminismus, den sie ablehnen oder mit dem sie sich nicht gemeint fühlen. Ist das einer der Gründe, warum man diese Frauen unterschätzt?
Absolut, und ich finde, das ist das Faszinierende daran, absolut an diesen Frauen. Also Amy Coney Barrett, Richterin im Supreme Court, die eine Wahnsinnskarriere, muss man so sagen, hingelegt hat in einer Männerdomäne, die einige Parallelen zu ihrer Vorgängerin Ruth Bader Ginsburg hatte. Also wenn man Sätze von den Zitaten nebeneinander legen würde über Gesellschaftsbilder, könnte man sie manchmal nicht unterscheiden. Und die aber wirklich die mächtigste Konservative in den USA ist und auch sehr, sehr, also erzkonservativ. Und ich persönlich finde eben faszinierend, warum so eine Frau, also es liegt natürlich einerseits am katholischen Glauben, deswegen, das grenzt sie schon mal ab von linken Feministinnen. Auf der anderen Seite sagt jemand wie sie, ich war auf einer katholischen Mädchenschule, wir Frauen haben hart miteinander konkurriert, ich habe dort alles fürs Leben gelernt, ich habe gelernt, ich bin genauso gut wie ein Mann und ich brauchte den linken Feminismus dafür nicht. Das ist die Position. Man kann das streitbar finden, man kann das kritisieren. Ich persönlich finde, man muss es respektieren als das, wie sie sich definiert. Und das ist auch so ein bisschen die Haltung von unserem Buch. Wir verurteilen das nicht zwingend, sondern wir sagen, das ist das, was diese Frauen, wie die das für sich geklärt haben, muss man so hinnehmen.
Sie schreiben über die konservativen Frauen, die sich in Schul- und Erziehungsfragen engagieren, die sozusagen den Elternzorn gegen das Pandemiemanagement bündeln und instrumentalisieren und die auch die Debatten über Werteerziehung und Genderfragen und Ähnliches aufgreifen. Inwiefern ist so eine Organisation wie Parents Defending Education, über die Sie schreiben, politisch wirksam?
Das ist wieder ein sehr faszinierender Faktor, den man vielleicht in der täglichen Zeitungslektüre oder beim Radiohören nicht unbedingt mitbekommt. Wie funktionieren diese Stränge, diese Machtallianzen? Wie funktioniert das im Hintergrund? Und ich habe beispielsweise mit einer ehemaligen Kongressmitarbeiterin gesprochen, die dann im Weißen Haus unter Trump saß und die jetzt mit solchen Verbänden in den Bundesstaaten arbeitet, dass beispielsweise Transgender-Pro-Bücher verbannt werden oder andere Bücher, die Konservative stören. Und da läuft also Geld ist ganz wichtig, natürlich im Hintergrund ganz viel Spenden, ganz viel Vernetzung. Und der Schlüssel ist die Vernetzung mit der großen Politik, also mit Kongressabgeordneten und mit Gouverneuren und mit Landespolitikern. Und sie sagte zu mir, als ich im Weißen Haus war, hatte ich die Ressourcen und das Geld. Jetzt, wo ich nicht mehr im Weißen Haus bin, bin ich eigentlich viel mächtiger, weil wir das Netzwerk haben, weil wir grenzenlos agieren können und weil keiner auf uns guckt. Und das fand ich extrem spannend, was da passiert.
Das Thema Abtreibung ist ja wieder sehr präsent in der amerikanischen Öffentlichkeit und Politik. Einige Staaten verbinden die Zwischenwahlen in diesem Herbst auch mit Abstimmungen über das künftige Abtreibungsrecht. Welche Rolle spielen hier die konservativen Frauennetzwerke?
Erstmal haben sie einen Riesentriumph für sich hingelegt. Ohne Frauen wäre das bundesweite Abtreibungsrecht nicht gekippt worden. Fast alle Verbände gegen Abtreibung in den USA werden von Frauen geführt, wurden von Frauen gegründet. Teilweise radikal, teilweise moderat, spielt in dem Fall nicht so eine Rolle. Wieder hier extrem gut organisiert. Wir werden vielleicht bei den Midterms, die jetzt im November stattfinden, die Zwischenwahlen, werden wir vielleicht aber einen Backlash sehen. Also die demokratischen Frauen organisieren sich natürlich und wollen zurückschlagen, wollen zeigen, dass sie davon getroffen sind. Also es kann sein, dass sozusagen das linke Pro-Abtreibungslager jetzt stärker hervorkommt und sich wehrt. Aber diese Wut und diese Energie, sag ich mal, die existiert auf beiden Seiten. Das Thema wird in jedem Fall eine große Rolle spielen im November.
Wenn Sie mal zusammenfassen, was Sie da zusammengetragen haben, was bedeutet das alles für die Präsidentschaftswahl 2024? Könnte eine konservative Frau erstens das innerparteiliche Rennen gegen Trump machen und dann schließlich erste Präsidentin der Vereinigten Staaten werden?
Also jetzt nach fast 5 Jahren in den USA habe ich mir so diese Totalprognosen abgewöhnt, weil Journalisten zu oft falsch lagen. Aber man kann ein paar Sachen sicher sagen schon, dass selbst wenn es wieder ein Rennen zwischen zwei Männern sein sollte, vielleicht Trump gegen Biden, wer weiß, dass ohne Frauen diese Wahlen nicht zu entscheiden sind. Also Frauen sind eben auf beiden Seiten ein Riesenfaktor geworden. Keine Partei kann auf weibliche Wähler verzichten. Das ist das eine. Und das andere ist, es gibt natürlich Herausforderinnen von Trump innerhalb der Republikanischen Partei oder die auf jeden Fall kandidieren werden, die sich bewerben auf die Präsidentschaftskandidatur. Und diese Frauen machen sich jetzt schon bereit. Nikki Haley, Sie haben es angesprochen, möglicherweise Liz Cheney, vielleicht auch noch eine der weiblichen Gouverneurinnen. Und sie werden auf jeden Fall sichtbarer. Und John Kornblum, der frühere US-Botschafter in Deutschland, hält es durchaus für möglich, dass wir die erste US-Präsidentin der USA, dass das eine Republikanerin sein wird. Wenn nicht 2024, dann bei den nächsten Präsidentschaftswahlen.
Besten Dank. Annette Meiritz hat zusammen mit Juliane Schäuble das Buch Ganzen Rosé – Konservative Frauen erobern die USA geschrieben. Es erscheint morgen im Christoph Links Verlag, füllt 256 Seiten und kostet 18 Euro.